Genauso wie du früh zum Scheißen aufs Klo gehst und nicht ins Waschbecken, ist für die klar, wir wählen die CDU.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Jawohlski, so, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich bin ja am Aufnehmen.
Tja, jetzt ist es soweit, ne? Das erste Mal seit 55 Folgen, dass wir uns in einem Zoom-Telefonat in einer gleichen Geschwindigkeit begegnen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, jetzt wirst du mitbekommen, was bei mir sozusagen Kopfrechenkapazität ruckeln ist und was technisch bedingt war. Also, das ist jetzt nur noch natürliche Retardierung bei mir.
Nee, viel interessanter wird ja sein, jetzt herauszufinden, wie oft du mir einfach so ins Wort fällst und wie oft es war, weil du es nicht abschätzen konntest.
Ja, da wirst du sehen, dass ich eigentlich ein ganz sympathischer Typ bin.
Da hat Ali was anderes erzählt.
Das kann ich mir gar nicht denken.
An dieser Stelle übrigens fette Props an ihn. Er hat nämlich den letzten Podcast geschnitten.
Ernsthaft?
Ich habe ihn nämlich tatsächlich gefragt. Du wolltest das ja eigentlich nicht mal, aber ich hätte es echt nicht auf die Reihe gekriegt, das nebenbei noch zu machen, als ich unterwegs war. Deswegen fette
Oh,
Props
da
hier an der Stelle
muss
nochmal
ich ihm ja
an Ali.
extra meinen ausgeben. Das hat er mir gar nicht erzählt. Aber so ist er. Der stirbt immer so im stillen Heldentum, weißt du?
Das sind eigentlich auch nur die richtigen Helden, ne? Das andere ist ja
Ja.
alles so ein Aufschneider-Ding.
Großer Mann. Großer Mann.
Ja.
Auf jeden Fall.
Super Typ.
Kann man nicht anders sagen.
Und sehr
Ja, war
trinkfest.
eigentlich auch ein cooler Podcast, ne?
Denke auch.
Kann man nicht meckern. Also ich glaube, die Wölfe waren auch ganz zufrieden so.
Naja, es ist ein bisschen schade. Ich habe das jetzt so irgendwie mitgekriegt. Die haben ja Platz 1 nicht gekriegt, weil Ruff Camora da irgendwie ein Album gedroppt hat, ne?
Willkommen in meiner Welt. Also das ist uns ja auch mit unzähligen Alben vorher passiert, dass da irgendwie, keine Ahnung, ja gut, jetzt nicht sowas wie Ruff Camora, das ist noch sympathisch, aber wenn jetzt sowas wie, keine Ahnung, Freiwild da eine Platte in deine Woche schiebt oder ich glaube, einmal haben die Amigos oder so irgendeine Platte nicht hinbekommen. Oder chartenmäßig war ja auch, wenn du überlegst, vor ein paar Wochen Lord of the Lost hatten ja auch eine Nummer 2 oder so. Und die haben, also im Prinzip, wenn man es runterrechnet, wahrscheinlich die 1 nur nicht bekommen, weil das Plattenpresswerk zu dumm war, die Danger da an Platten eher
Ja.
auszuliefern. Ne? Also das sind dann manchmal schon Sachen, wo einem so dieser Lifetime-Moment vorenthalten bleibt, was teilweise wirklich total random ist. Ne? Also was nie heißen soll, dass da die Band auf 1 das nicht verdient hat, aber ist immer dann tragisch für die, die auf 2 oder 3 dann rückt durch irgendwelche solche Zufälligkeiten. Wobei Powerwolf, natürlich muss da jedem klar sein, ne? Die hätten wahrscheinlich in 95% der anderen Wochen mit fliegenden Fahnen da irgendwie eine 1 gemacht und haben ja auch
Ja,
schon
eben.
3 oder 4 Nummer 1. Also
Aber ist das so? Ich dachte, es wäre erst eins.
trotzdem tut es mir leid. Geile, geile Platte, coole Band, einen Haufen Arbeit reingesteckt, dann ist so ein Sahnehäubchen natürlich immer noch cooler.
Ja, naja, es ist halt schlimm, dass diese Zahl dasteht, obwohl die ganze Relation, die dahinter steckt, gar nicht wirklich bekannt ist, ne? Also, dass man eigentlich gar nicht so richtig abschätzen kann anhand dieser Zahl, wie krass der Erfolg eigentlich wirklich ist. Ne?
Ja,
Das ist
absolut.
nicht.
Absolut. Also es gibt Chartwochen, da hättest du eine Nummer 1 gehabt, locker mit der Hälfte der Platten, die Powerwolf in der Woche verkauft haben, bin ich mir absolut sicher.
Ja, na, ist ja bei Büchern genauso. Also ich hätte in dem Jahr auch an verschiedenen Wochen auch eine Eins gehabt, aber meine Kontrahentin hatte halt einfach eine verkaufsstarke Woche. Hat einfach über 7.000 Exemplare in einer Woche vertickt, obwohl das Buch halt schon seit, keine Ahnung, 8 Jahren existiert und die einfach schon über 1 Million Exemplare oder 1,4 Millionen Exemplare verkauft hat und man sich so fragt, wer hat das Buch noch nicht? Wer braucht dieses Buch noch? Lass mich mal ganz kurz hier noch das Fenster zumachen. Ich sehe gerade, ich habe hier bei meiner Klimaanlage das Fenster aufgelassen. Nicht, dass
Dann machen wir mal das Fenster zu. Ich weiß nicht, wie ich dir da jetzt helfen
Na,
kann,
ich nehme
aber.
euch jetzt sozusagen virtuell mit und mache quasi stellvertretend für euch, weil ich ja sozusagen die physische Repräsentation in diesem Raum bin, das Fenster zu.
Alles klar, na dann, fall nicht raus. Der Hallenser Fenstersturz. Na, kommt er wieder? Ach, da ist er, Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt, der Hallenser Fenstersturz oder so.
Ja, das hätte aber vermutlich kein 30-jährigen Krieg als Ergebnis.
Nee, aber einen sachsen-anhaltinischen Influencer-Erbfolgekrieg.
Ich wollte gerade sagen, der Influencer-Erbfolgekrieg, ganz genau. Wer übernimmt die Position als nächstes? Merkt man mir eigentlich an, dass ich diese Nacht fast nicht geschlafen habe?
Geht eigentlich, also, oder? Nee, also im positiven Sinne nicht, weil du bist jetzt schon mehr auf Betriebstemperatur, als du sonst manchmal am Anfang eines Telefonats bist. Also du hast scheinbar Kaffee-Level noch oben irgendwie, oder?
Ich würde eher sagen, es ist wirklich die direkte Kommunikation diesmal. Also mir gibt das gerade echt was, dass wir einfach in dieser Geschwindigkeit kommunizieren können, mit der das im Real Life wäre. Das ist schon sehr ganz cool, gut, tatsächlich.
Na, das ist doch schön, aber wieso hast du nicht gepennt? Also jetzt jugendfreie Sachen nur, bitte.
Na, Joey Jordison ist doch
verstorben. Ach so, verstorben, ja, natürlich, klar. Das dachte ich mir natürlich, dass das ein Thema ist, wo man da aufgreifen muss. Das bewegt natürlich in der Gemeinde sicherlich ganz, ganz viele.
Es ist der Wahnsinn. Also ich war gestern im Stream online. Und da wurde das quasi dann reingedroppt, weil das irgendwie ein paar Minuten vorher erst über den Ticker lief. Ich bin manchmal echt fasziniert, wie schnell die Leute einfach auch diese Informationen verbreiten. Also ich bin teilweise, ich bin ja eigentlich echt aufmerksam, was solche Themen angeht, die dann brandaktuell sind. Und ich krieg das teilweise erst einen halben Tag später mit. Und da sind Leute dabei, die es halt echt nach 10 Minuten schon weiter verbreitet haben, was da passiert. Und da ist das quasi dann auch wie so eine,
ja,
eine
ich Bombe. Ich habe es zufällig auch relativ früh gelesen, irgendwie eine Meldung. Und aber man merkt so richtig, dass das wirklich so eine unglaubliche Meldung war, dass viele Medien nicht sofort eingestiegen sind, sondern da erst auch nochmal im Hintergrund verifiziert haben wahrscheinlich. Ne? Also so diese ersten Meldungen, die da waren, die standen eine relativ ungewöhnliche Zeit alleine im Internet, ne? Bevor dann die entsprechenden Medien, die das natürlich, also das ist ja Spiegel Online, ne? Das ist ja ein großer Musiker, der da von uns gegangen ist. Deswegen hat es so ein bisschen gedauert und das hatte mir auch so ein bisschen, ich habe da auch erst mal rumgeguckt, Alter, das kann doch nicht sein. Und dann erst nochmal das versuchen zu bestätigen, aber ja.
Vor allen Dingen, weil man alles, was man gehört hat, war ja eigentlich in dem Sinne positiver Natur, dass er transversale Myelitis überstanden hat und dass er sein Drogenabusus da losgeworden ist und so. Also eigentlich hätte es theoretisch, ne, so nach dem, was öffentlich bekannt ist, gar nicht passieren dürfen. Und ich habe jetzt mal geguckt, er hat halt auch irgendwie seit einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr nichts mehr gepostet, so auf Social Media, hat er an sich auch nicht viel, aber da kam schon sehr lange nichts mehr tatsächlich. Und so in der Rückschau ist das natürlich interessant und wird sich jetzt
bei
zeigen.
So einem Kreativitätsmaniac weißt du auch nicht, wenn da nichts von sich hören lässt, ob dann nächste Woche die Bombe platzt.
Ja, ob das so eine Projekt Phase ist, oder, genau. So eine Phase, wo man sich dann einfach...
Ja, das ist schon, also ist auf jeden Fall jemand, der einen begleitet hat, beeindruckt und beeinflusst hat. Also es war auf jeden Fall, auch wenn es vorgestern passiert ist, die Nachricht gestern war natürlich ein Scheißtag, ne? Zusammen noch mit einem Metal-Church-Sänger natürlich. Also auch eine Band, die natürlich und ein Sänger natürlich nicht so einen Status hat, aber jetzt in einer allgemeinen Metal-Gemeinde, ne? Also Bands wie Metallica oder so, die würden nicht so klingen, wenn es Bands wie Metal Church oder so nicht gegeben hätte, ne? Oder das muss man sich schon klar machen. Auch ein mega geiler Sänger gewesen. Also das hat mich schon runtergezogen gestern, auf jeden Fall. Also Joy Jordison bin ich einmal begegnet, so im Tour-Kontext, als wir in Australien auf der Soundwave-Tour unterwegs waren. Haben Slipknot auch gespielt.
Das gibt's doch gar nicht mehr, oder? Soundwave?
Soundwave, nee. Also die Veranstaltung als Soundwave gibt's nicht mehr. Nee. Also es war ein krasses Ding. Ne? Also wirklich, ich weiß es gar nicht, ich glaube 50 oder 60 Bands, 2 Wochen in Australien unterwegs. Und da gab es auch immer noch so Sidewaves.
Hieß das wirklich Sidewaves?
Sidewaves, ja, hieß das. Da wurden, also es waren, glaube ich, 4 Festivals oder 5 in Adelaide, Brisbane, Sydney, In Perth war auch noch eins, ich glaube vier waren's. Und neben diesen vier riesen Festivals mit allen Bands, ne, haben dann immer noch Sidewaves stattgefunden. Das waren dann Clubshows in den großen Städten mit jeweils Bands aus diesem Billing. Da wurden immer so Packages gebildet oder irgendwie. Und, ja, und dann hat man dann natürlich auch mit Slipknot und so zu tun gehabt und war wirklich absolut beeindruckend. Also die ganze Band, ne? Also wirklich coole Leute. Und ja, bei Slipknot hat mich immer besonders beeindruckt. Also als ich damals die Iowa-Platte gehört habe, die erste habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Aber die Iowa war wirklich so ein Schlag in die Fresse.
Ging mir auch so.
Ist halt das Geile. Und da hat der Jordison halt einen riesen Anteil dran gehabt, dass es eben nicht, obwohl es halt hochtechnisch und fett produziert und was weiß ich ist, hat es trotzdem diese organische Brutalität.
So ein Southern Metal Groove irgendwie.
Ja,
ne?
Da ist nichts auf Klicke spielt oder irgendwie, ne, das rumpelt an vielen Ecken und Enden, aber wie unser Ali sagen würde, scheißt sich zusammen am richtigen Moment, wo es in die Fresse gehen muss. Ne?
Ja, ein Gentleman.
Und, ja, nee, also das ist wirklich so. Und das macht die Band, glaube ich, auch so authentisch und so brutal. Ne? Und da hat sein Drumming natürlich, also man hat da gemerkt, dass das echte Wut, echte Kreativität ist und nicht jemand, der versucht, da um den Klick rum zu tänzeln und da noch irgendwie ein Kabinettstückchen zu machen, sondern und die Projekte, die er danach gehabt hat, das war ja eigentlich auch, kann man nicht sagen, dass das scheiße war, ne? Waren wirklich interessante.
Aber also beispielsweise Sinsanum fand ich dann aber wirklich zu technisch. Also das hatte dann diesen Groove irgendwie nicht mehr. Da konnte ich nicht.
Nee, mit Slipknot hatte das, glaube ich, nicht zu tun. Aber trotzdem hat es, ja, für mich hat es eher so eine kalte Düsternis ausgestrahlt.
Ja, kalt.
Das ist das, was mich da eher beeindruckt hat dran. Ne? Also es hat nicht diese Slipknot-Keule gehabt, sollte es ja auch nicht haben. Denke ich. Also war, glaube ich, ein anderer Ansatz.
Ja, es ist halt immer, ne, ich glaube, das ist dann auch der Fluch, wenn du dann diese eine große Sache gemacht hast, dann kommen alle, die sich dann mit den anderen Projekten auseinandersetzen, irgendwie mit dieser Brille und begutachten das dann auf eine andere Art und Weise, als wenn du jetzt einfach damit loslegen würdest, glaube ich.
Naja, klar. Absolut. Aber das ist ja auch das Besondere bei Slipknot, ne? Dass das halt eine Band, also dass das wirklich Individuen waren, die absolut zusammengepasst hat, ne? Also wie die Gitarristen auf das Drum spielen, wie der Sänger dazu singt oder so, das hat man, was weiß ich, in 50 Jahren gibt es da zwei oder drei Bands, wo das so funktioniert.
Sag mal, wenn wir jetzt gerade von Hiobsbotschaften sprechen, wie realistisch siehst denn du jetzt unter der Perspektive unseren gemeinsamen Ausflug zum Dynamo?
Meinst du jetzt unter Corona-Bedingungen? Keine Ahnung, also die gleiche Lage in Deutschland, würde ich sagen, ist hoffnungslos. Ne?
Ja,
bei den Niederländern, die halte ich verwaltungsrechtlich ein bisschen für wendiger, einsichtiger und auch der alternativen Kulturvergnügung zugewandter, dass ich da schon noch Hoffnung habe, dass ich da im August mit einem entsprechenden Konzept eine Erlaubnis ergeben könnte. Ne? Also laut momentaner rechtlicher Lage wäre es nicht gestattet, glaube ich. Ne?
Es war, glaube ich, bis Anfang
August oder so.
Ja, genau, also da waren irgendwie zwei Wochen, die sie da abwarten müssen. Das heißt, irgendwie eine Woche, bevor es stattfindet, wissen sie überhaupt erst, was dann Phase ist, so gefühlt. Und ich bin ja quasi so ein bisschen mit im Chat der Mediengruppe mit drin. Und es ist halt immer wieder so eine Welle der Aufgeregtheit, wenn irgendwelche neuen Artikel rauskommen. Und man plant halt noch so. Aber
na gut, mit diesem Festival in Utrecht, das hat natürlich nicht geholfen, ne? Das ist natürlich dann ein gewichtiges Gegenargument. Da kann man auch nicht unter dem Motto sagen, ja, lass doch mal checken, lass doch mal ausprobieren, was passiert. Ne? Also das ist ja sozusagen schon geschehen.
Ja, eben das, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, da habe ich dann auch so ein bisschen die Hoffnung verloren.
Also wir sind einen Tag vorher eigentlich auch noch auf dem Motorkulturfestival in Frankreich. Und da muss man sagen, die französische Freundin scheint eigentlich alles relativ egal zu sein. Die freut sich da auf Feiern und da hat man nicht irgendwie den Eindruck, dass die da von irgendeiner Einschränkung ausgehen.
Ist halt jetzt auch die Frage, wie man jetzt damit weiter umgehen soll. Also gerade kam so die Nachricht über den Ticker. Die Nachricht über den Ticker gekommen, dass die Hälfte der Deutschen zweifach geimpft sind. Also die Hälfte der Deutschen ist jetzt sozusagen relativ, relativ safe, wie man jetzt mit Inzidenzen und so verfährt. Und unter dem Aspekt jetzt einen neuen Lockdown oder irgendwie sowas anzustreben, weiß ich nicht. Also das könnte problematisch sein.
Also kann ich im Moment nicht entscheiden. Also wie gesagt, für mich hängt das davon ab, wie das Experiment in England da ausgeht. Also da wird man es, glaube ich, dann denke ich...
Wie meinst du das?
Naja, die haben ja haben ähnliche Impfquoten, noch ein bisschen auf einer ungünstigeren Seite als in Deutschland, ne, weil die einen höheren AstraZeneca-Doppelimpfungsanteil haben natürlich. Aber wenn da die Todeszahlen oder die Hospitalisierungsraten sich weiter abgekoppelt bleiben von den Infektionszahlen oder so, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ne? Also bin ich der Meinung mit auch führenden Virologen, also ein total interessantes Experiment, aber das Risiken birgt. Also ich hätte es nicht so gemacht, glaube ich. Aber dementsprechend muss man dann natürlich jetzt gebannt und gespannt dahinschauen, wie das da weiterläuft. Also das ist für mich die Nagelprobe.
Ich würde halt tatsächlich auch vermuten, dass die Stimmung auf den britischen Inseln so schlecht ist, dass du das halt auch irgendwie als Aufrechterhaltung des zivilen Gehorsams oder so umsetzen musst. Nach allem, was da gerade irgendwie schiefgegangen ist die letzten Jahre und Monate. Also vielleicht ist das auch immer nur wieder die Betrachtungsweise, die man bekommt, wenn man in Deutschland Presse liest zur Situation auf den britischen Inseln, aber da scheint
war neulich in der Taz ein relativ interessanter Kommentar, der Boris Johnson mal aus einem ganz anderen Licht beleuchtet hat und da relativ positive Sachen auch gefunden hat. Derjenige, der das geschrieben hat, war so der Meinung, so dieses, ja, wie soll man sagen, intellektuellen Trump-Bild von Boris Johnson, dass er jetzt Dummes kann man ja nicht sagen. Nicht so ganz stimmt, hat so ein bisschen versucht gerade zu rücken. War ein paar interessante Aspekte eigentlich dabei. Man kann ja auch wirklich nicht sagen, dass jetzt alles total schön ist an der EU oder so, ne? Aber ob man deshalb nun unbedingt gleich austreten muss, naja, sei mal dahingestellt. Viktor Orban tritt leider nicht aus, ne?
Man
leider
orientiert sich da schon einfach irgendwie nach China, denke ich jetzt mal. Das ist dann halt so verlockend.
Ja, also da, das ist jetzt wirklich gerade geopolitisches Stammtischniveau. Ne?
Naja, ich war vor 2 Jahren in Manchester und bin da mit einem Uber zurückgefahren. Und in Manchester werden extrem viele Hochhäuser gebaut. Obwohl das eine Stadt ist, die eigentlich jetzt nicht so Hochhäuser hat, eigentlich. Die bekommen so ein richtiges CBD. Und der Uber-Fahrer erzählte mir dann, dass das quasi alles chinesische Projekte sind und das eigentlich überall im Land genauso aussieht. Und wenn man sich so mal die Bestrebungen Chinas anschaut mit der neuen Seidenstraße und so. Also ich bin da letztens durch einen Arte-Beitrag sehr, sehr sensitiv geworden mal wieder auf das Thema, weil man es ja immer mal wieder vergisst und weil man ja immer nur so hier mal was hört und da mal was hört. Aber wenn man sich dann mal wieder ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, da wird einem ja echt Himmelangst, jetzt auch im Hinblick so auf das südchinesische Meer und die Zuspitzung der Situation da. Einflussnahme in Taiwan. Da gab es ja so einen Studentenaufstand vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr, wo es ein Referendum geben sollte, ob Taiwan China beitreten soll, das quasi dann nur von den Studenten, die dann das Parlament gestürmt haben, unterbunden werden konnte. Also es ist wirklich mega gruselig. Und wenn man auch jetzt bedenkt, dass Taiwan sozusagen die militärische Unterstützung von Japan und Amerika zugesichert bekommen hat, falls da irgendwas passiert. Also wenn da und China das sagt, es ist sozusagen ihre Agenda, Taiwan wieder sich einzuverleiben, also ist sozusagen ihr politisches Ziel, es ist alles echt gruselig.
Und ja, aber da musst du, also wenn du da mal in die, ne, also ich bin nicht der Meinung, dass Geschichte sich wiederholt oder so, aber man kann da schon Lehren draus ziehen. Ne? Und eine Lehre aus dem Kalten Krieg, es war immer das Dogma, das ist ja auch das, was die im Baltikum oder so nicht, die auch einen militärischen Beistand der NATO garantiert haben oder so, dass in einer wirklichen Weltatomkriegs Szenario war es im Kalten Krieg immer eine unausgesprochene Wahrheit, dass zum Beispiel die USA für Berlin New York nicht opfern wird. Also ganz klar, brichst du wegen der Stadt einen Krieg vom Zaun, der auch die Vernichtung von, äh, von deinen Territorien bedeuten würde, unweigerlich bedeuten würde. Und genauso, glaube ich, ist das Säbelrasseln konventionelle, weiß ich nicht, ob man sich da wie bei einem Boxkampf auf Spielregeln einigt.
Naja, du hast ja in dem Sinne schon einen Cyberkrieg und einen Handelskrieg.
Ja, das ist ja sozusagen schon,
also da läuft ja schon einiges, was wir überhaupt nicht verstehen oder einsehen können.
Ja, Finanzkrieg vor allem. Ja, ja. Also ja. Und das Lustige ist ja, dass die USA das auch mit chinesischem Geld finanziert. US-amerikanische Staatsanleihen liegen ganz viele in China rum. Ne? Also das ist immer das Interessante, welche Bereiche da im Krieg sich befinden und welche Bereiche immer noch miteinander verschränkt sind und kooperieren. Ne?
Die heutige Zeit ist halt deutlich komplexer geworden, als wir schicken da jetzt mal ein Bataillon Truppen vorbei.
Naja, das ist so. Also es ist aber auch so im Zweiten Weltkrieg, wenn du da die Ströme von Rüstungsgütern nachverfolgst oder so, über welche Achsengrenzen, die teilweise noch bis weit in Kriegsjahre geflossen sind, das ist schon krass. Ne? Also
wie
was
meinst
da
du
alles
das?
Noch möglich war. Naja, auch gibt, was weiß ich, zum Beispiel sind noch in 40er Jahren irgendwie Flugzeugmotoren mit Teilen vom Feinden hergestellt wurden und solche Sachen. Mhm. Ne? Also solche Lieferungen sind dann immer irgendwie interessenhalber durchgekommen. Solche Konvois sind nicht angegriffen worden.
Ach krass, echt, ja? Also nicht etwas, was vorher gelaufen ist, sondern das lief dann während
des Krieges schon sind das Handelsbeziehungen gewesen, die dann immer noch weiter, weil sie für beide Seiten kriegswichtig waren. Ne? Und lässt sich dann im Nachhinein auch noch schwer kontrollieren, was davon staatlich toleriert war, was im Prinzip Schmuggel war oder so, ne? Natürlich, klar, aber das sind dann so Sachen, das ist schon interessant und man muss ja auch überlegen, wenn du jetzt als Amerikaner einen Cyberangriff auf China führen würdest oder so, ich möchte nicht wissen, wie viele Teile daran beteiligt sind, die made in China sind. Schon genauso umgekehrt, wie viel Know-how, was in Amerika entwickelt wurde, wird von China dafür angewandt. Ne?
Ja, die Frage ist halt, ob man auf dem Niveau überhaupt gewinnen könnte. Ne? Und das ist doch, glaube ich, der Bereich, der...
Nee, da geht es nicht ums Gewinnen. Also da verlieren alle auf so einem Niveau. Ne? Das ist ja die Weisheit. Auch das, was das Gleichgewicht des Schreckens in 60er, 70er, 80er oder 50er Jahren sogar schon irgendwie da die Welt in den Angeln gehalten hat. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die USA mit der Perspektive wirklich eines weltkriegsmäßig geführten Nuklearszenarios, dass die New York
Nuklear glaube ich auch nicht. Dazu sind auch chinesische Ziele einfach zu crowded. Das macht einfach zu viel Damage, wenn du da zwei, drei Städte triffst. Ich glaube, das kann sich keiner erlauben von denen. Dazu sind
Staaten da einen Flugzeugträger hinschicken und was weiß ich, klar, so dieses Säbelrasseln, das hat man ja. Also ich denke, man kann da in den Szenarien, die im Kalten Krieg stattgefunden haben, Stichwort Kuba-Krise und sowas, ne? Also ich glaube, da kann man schon ganz gut...
Also Taiwan ist das neue Kuba, meinst du?
Ja, jetzt nicht mit Raketenstationierung oder so, das glaube ich nicht, aber so von der Bedeutung her als Zankapfel kann ich mir schon denken. Wobei natürlich Kuba eindeutig der Sphäre des Warschauer Paktes einverleibt war, ne? Oder der Sowjetunion. Das ist ja bei Taiwan jetzt noch so ein Zankapfel, wie das völkerrechtlich da zu sehen ist. Ne?
Na, es ist auch nicht von vielen Staaten anerkannt irgendwie, ne? Um China näher an den Korn zu pissen.
Naja, klar, nee, natürlich nicht. Also wer will China an den Kern pissen? Ne? Das können sich nicht viele leisten heutzutage. In Afrika im Prinzip keiner. Also vielleicht Südafrika, selbst die nicht. Ist einfach so.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin dann auch immer, wenn von einer seriösen Quelle Dinge kommen, die ziemlich drastisch sind, was ich ja bei Arte dann halt immer, da bin ich dann relativ easy zu beeindrucken. Dann bin ich auch ein bisschen... Also ich denke dann auch langwierig drüber nach, über diese ganzen Punkte.
Dann schluckt man erstmal, ne? Wo man eigentlich was Relativierendes und nicht verharmlosend, aber sag ich mal so in Perspektive gesetztes erwartet hätte. Und dann kommt da eine krasse Aussage.
Also Arte, also der Arte-Beitrag, der war schon ein bisschen einschwörend auf diesen Clash of Cultures. Das war schon so, naja, es heißt jetzt wir gegen die irgendwie. Und das finde ich für Arte-Verhältnisse schon heftig.
Ja, natürlich. Klar, also so ist es aber. Das ist die Perspektive und das ist ja auch schon die Realität im Prinzip.
Naja.
Und Russland stichelt da immer mal noch so mit drin rum. Oder
na, die
so,
haben doch so ein Anti-G8 gegründet. So mit Russland, Pakistan, Thailand, irgendwie. Ich finde das alles
ja, das schon wissen ja auch ganz viele Leute nicht mehr, dass G7 ja eigentlich mal G8 war, dass da ja Russland herauskomplimentiert wurde. Also jetzt, ne? Also ich bin jetzt nicht ein totaler Freund irgendwie von den Verhältnissen, die da in Russland herrschen, um Gottes Willen. Es gibt schon einige Punkte, an denen sich Putin zu Recht verarscht vorkommen kann. Ne? Das muss man auch so sagen. Da ist auch nicht alles toll gelaufen. Mhm. Und genauso wie in Russland nicht alles gut läuft jetzt gerade.
Also. Naja, es ist, man hat halt irgendwie so das Gefühl, dass alles sich zuspitzt momentan.
Ja, ja, also mir ist halt aber, also ich finde es halt gut, dass ich hier sitzen kann, die Freiheit haben und versuche mir einen objektiven Blick da irgendwie zu verschaffen. Ne? Also und ob da überall in den Ländern wie China oder Russland, ob da auch solche Möglichkeiten herrschen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also in Russland bin ich mir nicht ganz sicher und in China weiß man, dass es nicht so ist.
Es kam gerade in dieser Sekunde eine neue Nachricht über den Ticker, die dich vielleicht interessiert. Das BGH bestätigt Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften.
Na gut, das war, also da freut sich eine kleine Staatsanwältin auf jeden Fall. Die Frau, die das da so richtig durchgezogen hat, über die habe ich mal einen Bericht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall hat die das fast im Alleingang.
Krass.
Krasse Scheiße. Also bei House of Cards oder irgendwie so hätten sie die schon lange weggemacht. Zum Glück ist es nicht die Realität in der Beziehung. Aber finde ich richtig. Also das ist offensichtlich gewesen, dass das nicht legal sein kann. Ne? Also schon am Anfang, da hätte man noch diskutieren können, ist es eine Steuerlücke, ist es keine Steuerlücke, aber es gibt dann eine Zeit, als diese Geschäfte noch durchgezogen wurden, wo es eindeutig gegen Recht verstoßen hat. Ne? Und
ich muss ja sagen, dass das so ein bisschen vor meiner Zeit war, als ich das verstehen konnte, worum es da ging. Was genau ist jetzt, was genau haben die gemacht?
Na, im Prinzip haben die sich bewusst in dem Wissen, dass sie bestimmte Steuern nicht gezahlt haben, haben sie die sich vom Staat zurückerstatten lassen. Das ist so jetzt die Bottomline, wenn man es mal juristisch.
Ja.
Ist natürlich nicht ganz so einfach. Ne? Der Vorwurf, warum man sagen kann, das muss strafbar gewesen sein, ist, dass jemand sich was hat zurückzahlen lassen vom Staat, von dem er positiv gewusst hat, dass es nie gezahlt wurde. Das ist eindeutig. Ne? Und da kann man auch einen Haufen Millionen bezahlte Anwälte haben, die da tausendfach drum rumschwurbeln. An diesem einfachen Satz können die am Ende auch nichts ändern. Ne? Da kann man einen Haufen Nebelkerzen zünden und so. Und trotzdem haben sich da Leute eine goldene Eichel verdient und kommen heute noch vor Lachen.
Was bedeutet es jetzt für Maschmeyer?
Weiß ich nicht, was das für Maschmeyer bedeutet, keine Ahnung. Also soweit ich weiß, war der jetzt nicht Gegenstand dieses Verfahrens, oder?
Na, der hing doch auch bei Cum-Ex mit drin, oder? Der war doch da auch involviert.
Ja, ja, klar, aber ob er da nur irgendwie als Anleger war, der jetzt die Hände hebt und sagt, sorry, ach so, ich habe mich okay. darauf verlassen, auf das Urteil von den Leuten, die jetzt verknackt werden, oder weiß ich nicht. Also, dass du Maschmeyer im Knast sehen wirst, das sehe ich nächster Zukunft nicht.
Ja, das kannst du der armen Veronika Ferres auch nicht antun. Nee. Da hat die ja kein Talent und kein Mann mehr. Das wäre ja absolut furchtbar. So.
Alles andere als sympathisch.
Ja, es ist ein sehr, sehr spannender Tag, sehr spannende Stunden passieren gerade.
Absolut. Wie sieht es eigentlich aus? Hast du jetzt deine Ehrenmitgliedschaft in der Jungen Union schon bekommen oder?
Also tatsächlich wurde gegen mich noch nicht keine Videoreaktion produziert vom
Amtor noch nichts gedroppt.
Von Amtor vom ältesten 20 Jahr in der Welt. kam tatsächlich noch nichts, aber ich habe auch keine blauen Haare, das habe ich nicht gut bedacht. Also ich hätte da ich müsste ein bisschen auffälliger aussehen für sowas, glaube ich.
Zerstörung der CDU war halt das Original. Ne?
Ja, das stimmt. Und es ist halt nochmal ein bisschen was anderes, wenn man normalerweise sowas nicht macht. Ne? Also wenn man dann so überrascht, so von wegen, ach, normalerweise mache ich Quatschvideos und plötzlich zerstöre ich die CDU. Ist halt so, okay.
Und wie war Feedback so?
Es ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich richtig krass, was, also generell so zum die letzten.
Zumal es ja auch ein Kompendium war, ne, von Informationen, die es eigentlich völlig frei zugänglich gibt.
Das ist alles, also.
Und keinem ist es bewusst.
Was anderes mache ich eigentlich die ganze Zeit nicht. Ich meine, das ist ja jetzt, ich mache jetzt den letzten Monat quasi ausschließlich solche Inhalte, wo das erste war K-Pop, das zweite war Britney Spears, wo ich mal die ganze Geschichte ein bisschen aufgearbeitet habe, und dann kam TikTok und jetzt ist halt Laschet, also eigentlich total, hat alles eigentlich gar nichts miteinander zu tun, sondern nur die Themen, die mich interessieren, und dann grabe ich mich dann rein und habe da einfach Bock drauf, mich immer tiefer reinzugraben und mir die ganzen Artikel durchzulesen. Ich habe einfach Bock drauf. Und dann kommt das eine zum anderen und dann pflegst du nochmal den Namen nach und dann guckst du nochmal, wo der auf der Schule war und mit wem der dann vielleicht irgendwie was zu tun hatte, und So ergibt sich das dann halt. Ne?
Das Krasse finde ich dann immer, dass gerade da ist Laschet halt wirklich so ein Fall, dass da, also man kann nicht glauben, dass diese Puzzleteile so gut zusammenpassen.
Ja, vor allen Dingen bei ihm. Also er wirkt halt so, als wäre er, keine Ahnung, so ein Optiker-Opa. Oder so.
Ja,
also
Apotheker,
so,
ja.
Oder
ja.
Apotheker, also wirklich so jemand, der halt sehr, so ein bisschen konzentriert auf seinen kleinen Kosmos ist, ein bisschen schusselig ist vielleicht, aber auch niemand nur gefährlich werden kann oder irgendwas, was im Schilde führt.
Ja,
so, ne?
Das ist ja das, was ihn so wertvoll macht für das Finanzkapital. Ne? Nee, im Ernst, aber solche Typen sind da, also erinnert dich mal an Jean-Claude Juncker zum Beispiel, ne? Auf EU-Ebene oder so, ein mega sympathischer, eloquenter Typ, ne? Dem du stundenlang zuhören kannst, der immer einen jovialen Scherz auf den Lippen hat, sofort eine Anbindung zu jedem findet. Eigentlich könnte man ihn mit so einem Licht beleuchten, wo man nur die negativen Seiten von ihm sieht, wäre der Typ ein Monster, ne? Für was für ein System der steht, was für kapitalistische Freunde er hat und sowas, ne? Und die Person selber ist die Harmlosigkeit, sogar die Sympathie in Person. Ne? Gut, das kann man bei Laschet jetzt nicht behaupten, aber der ist wie so ein, ja, wie so ein kleiner Westfalen-Napoleon. Irgendwie kommt der einfach, dabei ist der gar nicht so klein, ne? Ich glaube, der ist 1,76 oder so, habe ich mal gelesen.
Er wirkt auf jeden Fall immer relativ klein.
Er wirkt immer so.
Ein Artikel nannte ihn Arminius, das fand ich ganz gut.
Arminius.
Es Arminius Laschet, es kann nur einen Laschet geben, das war ein sehr lustiger Artikel.
Oder, na gut, Hermann der Keruster. Ja, na, ist ja, ist schon bei Laschet, also ich weiß nicht, also da ist wirklich so eine ganz, ganz komische Mischung zwischen gefährlichen, scheinbaren Harmlosigkeit, die Angela Merkel auch hat. Ne?
Da, also ganz ehrlich, ich wüsste wirklich gerne, was bei Angela Merkel dahinter steckt, dass die so lange so sattelfest das alles unter Kontrolle hatte. Das kann in dieser ganzen
Das ist absolut
Landschaft.
Weibliche Intelligenz ist das. Die hat nicht in einer Karriere ihres Lebens hat die irgendwelche testosterongesteuerten Macho-Entscheidungen getroffen oder so, sondern hat wirklich, also die könnte im Prinzip, eigentlich müsste die eine Chinesin sein, so wie die Kriege führt. Also das ist wirklich, das ist fast philosophisch, wie die vorgeht.
Aber ich finde es faszinierend, sie muss ja aber trotzdem irgendwie, kriegt man in der Politik diese Position über eine so lange Zeit, ohne dass man im Hintergrund genug Freunde hat, die das decken? Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Nein, natürlich hat sie da ein System aufgebaut und von Leuten, die gemerkt haben, dass es ihnen gut tut, wenn Angela Merkel am Ruder ist. Das ist ja bei Armin Laschet.
Aber sie hat doch Laschet anders. Auch gefördert in dem Sinne. Sie hat doch seinen direkten Widersacher aus NRW entfernt quasi nach Berlin geholt, damit er dann den
genau.
Genau, also
weil Laschet, also ich meine, es ist ja jetzt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen oder so, das ist ja jetzt auch nicht irgendjemand, ne? Das ist einer der mächtigsten Ministerpräsidenten in Deutschland. Der hat schon was zu sagen. Der sitzt am Kurfürstentisch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und hat auch vermeintlich Zugriff. In der Position ist der Merkel natürlich jemand wie Laschet lieber, der ja vermeintlich nicht so gefährlich werden kann wie jemand, der da sich seinen Ruf total aufpoliert und eine schillernde Figur ist, ne? Absolut. Also, und der Laschet, du siehst das ja auch, so funktioniert ja die CDU. Das ist völlig egal, was für Scheiße diese Partei baut. 80% der CDU-Wähler wählen diese Partei, weil sie dort ihr Geld in Sicherheit haben. Denen ist völlig scheißegal, was die machen. Die wissen, ihr Geld, ihre Unternehmung, ihr komplettes System, in dem sie ihr Leben und ihre Existenz eingerichtet haben, ist dort in guten Händen. Völlig egal, welche Skandale da drumherum passieren, welche Partei da am Start ist oder so. Die CDU ist da gesetzt. Genauso wie du früh zum Scheißen aufs Klo gehst und nicht ins Waschbecken, ist für die klar, wir wählen
Man die scheißt CDU. Halt sein Kreuzchen unter die CDU.
Ja, es ist einfach so. Und deshalb ist das halt Teflon, Armin, weil die Anhängerschaft das nicht interessiert. Ne? Das ist denen völlig egal. Das ist doch ein Immobilienmillionär aus Baden-Württemberg, dem ist doch völlig scheißegal, ob der Laschet dies oder das gemacht hat. Ne?
Ja, anders da kann man sich wissen, ja auch.
Dass die Mietpreisbremse nicht kommt.
Anders und solche kann Sachen. Man sich das auch ne? nicht mehr erklären, dass nach dieser Menge an Skandalen, nach dieser ganzen Lächerlichkeit der letzten Monate, dass das mit einem Kabinett voller Andi Scheuers und Spahns, dass man so eine Partei überhaupt noch halten kann, dass die überhaupt noch existiert in der Regierung.
Ja, und das ist, also wie gesagt, also
und vor allen Dingen
Spahn, was bewegen die denn? Was bewegen die denn selbst die schlimmsten Skandale vom Spahn oder so? Die haben nichts gemacht, außer irgendwelchen Firmen Geld in die Kassen gespült. Wenn, dann hat es immer nur ein Steuerzahler.
Ja, den Steuerzahler, genau.
Weißt du, was ich meine? Also insofern auch die schlimmsten Skandale, die haben in Privaten nie Geld gekostet. Nie. Und solche Leute frohlocken absolut. Ne? Das Einzige, wovor die Angst haben, ist jemand wie die Baerbock, die sie nicht einschätzen können. Wobei ich der Meinung bin, dass sich da in der Politik für das Klientel auch nichts geändert hätte.
Ne? Aber ja, natürlich
das kann man nicht einschätzen.
Nee, aber
ne? Wenn da Scholz dran ist, ist von denen auch keiner besorgt. Da brauchen wir uns, das hat er in Hamburg nachgewiesen. Und dann sitzt dir irgendeiner gegenüber, ne, von dem man vielleicht sagen würde, naja, der hat jetzt nicht so eine dolle Peilung, das ist irgendein dummer Politlabersack, der jetzt auch in der Corona-Krise für sich nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn der dann sagt, naja, wen soll ich ihn wählen, das ist doch alles nur irgendwie, dann weiß ich nicht, was ich dem erzählen soll, dass er nicht recht hat. Ne? Also ganz im Ernst.
Aber war es schon mal so eindeutig so sinnlos? Mir kommt so vor, als wäre gerade diese Jahre, also die Wahl dieses Jahr besonders perspektivlos.
Also ich sag mal, bei der Volkskammerwahl 1990 war mehr
los.
Da ging es ja auch
Land, ne? drüber und drunter.
Aber
da hat ja jeder eine Partei gegründet, oder?
So. Ja, so ungefähr, ja. Es ist schon eine Situation, also in der, das muss man sich ja auch mal bewusst machen, ne, dass immer noch ein ganz großer Prozentsatz der Leute in diesem Land einfach in dem ereignislosen Merkel-Schlamm weiterrobben wollen. Ne? Die werden damit zufrieden.
Ist auf jeden Fall sehr, also schöne Bildsprache. Schönes Bild, das dir zeichnest. Der ereignislose Merkel-Schlamm.
Ja, und man wird sich, da gebe ich dir Brief und Siegel, wenn Merkel so lange weg ist wie Helmut Kohl jetzt. Ne? Bei Helmut Kohl hat sich ja gerechterweise ein bisschen gedreht, das Bild. Also dieser schillernde Einheitskanzler, der hat da einige Risse, Kratzer und Brüche bekommen, völlig zu Recht. Bei Merkel wird das, glaube ich, ein strahlendes Bild sein in drei Jahrzehnten.
Denke ich auch.
Man wird sich da an ein goldenes Zeitalter
der Stabilität
erinnern,
und Sicherheit. Ja, ja.
Das mit den Flüchtlingen wird für die Leute, also wie gesagt, heute noch ist eine riesengroße Güteentscheidung sein, ne, die positiv bewertet wird, aus meiner Sicht nicht zu Unrecht. Und diese Zeit der Stagnation wird als ein goldenes Zeitalter gelten. Das sieht man auch, wenn man auf Russland blickt, das Brezhnev-Zeitalter oder so. Da hat nichts gemacht, da ist nichts passiert.
Alles bleibt so, wie es ist.
Erinnern sich die Leute an goldenes Zeitalter da. Mhm. Ne? Und so ist es eben, weil es da keine Brüche, keine Verwerfungen gab. Und das ist, glaube ich, das, was Laschets Wahlkampfstrategie ist. Da sitzt im Schlafzug.
Das ist aber immer seine Wahlkampfstrategie gewesen. Immer. Das ist so fast, das ist so krass. Ich meine, wenn er das drauf anlegt, ne, wenn er das von langer Hand so orchestriert, dass es passt, dann Hut ab, beeindruckend. Aber vielleicht hat er auch einfach immer nur Glück gehabt.
Es ist ein Politikstil, genauso wie Angela Merkel sich ganz oft in ihrer Karriere nicht durchgesetzt hat, sondern einfach immer übrig geblieben ist. Weil alle anderen sich selber aus der Bahn geschossen haben, weil sie in der Kurve zu viel Gas gegeben haben, ne? Oder von Merkel noch einen ganz kleinen Rempler brauchten. Ne? Genauso fährt das Laschet. Also der hat da auf jeden Fall.
Das ist ja auch, das ist ja eigentlich auch Söders Problem. Der ist halt zu populistisch, also zu offensichtlich da.
Absolut. Das Problem ist, dass der Söder denkt, er weiß, wie man es machen muss. Und Laschet weiß, dass man es einfach geschehen lassen muss und nicht machen. Mhm. Wie gesagt, er sitzt im Schlafzug, versucht so wenig Fahrgeräusche wie möglich zu machen. Und dann ist Endstation Kanzleramt. Weil einfach diese Schwungmasse
des CDU-Wählern
einfach da ist. Ja. Begleitet noch von destruktiven Tendenzen, von bestimmten, wie soll man sagen, schon Leuten, die da Kampagnen fahren gegen den politischen Gegner, ne? Das muss er gar nicht irgendwie konzertieren oder so. Dann kann man aus dem, aus dem Katholikensumpf auch im Kanzleramt landen. Mhm. Ne? Also das ist für mich eine ganz gruselige Figur. Ja. Ganz gruselig.
Ja. Ja.
Also absolut. Also der ist so ein, es gibt so eine Figur, immer irgendwie lachendes Fallbeil, ne? Sagt man da zu manchen Leuten.
Das kenne ich nicht. Wo kommt das
der
her?
Der wird jovial mit der Karnevalsmütze grinsend irgendwo sitzen und die schlimmsten kapitalistischen Entscheidungen fällen dort im Kanzleramt. Das wirst du sehen. Mhm. Und ich bin mir sicher, Scholz wird es nicht besser machen. Der wird den Finanzkapitalismus oder so noch mehr aufs Treppchen heben. Also das wäre so, sag ich mal, Gerhard Schröder 2.0, der würde Sachen durchsetzen, die könnte noch nicht mal die CDU durchsetzen, weil sie eben diesen sozialen Anstrich nicht haben. Und also es wird ja oft gesagt, ne, dass große Reform oder große Veränderung, die kann nicht irgendeine Opposition von außen machen, sondern die kann jemand, der eigentlich aus dem Lager kommt, die diese Veränderung nicht will, viel, viel mehr bewerkstelligen. Ne?
Weil, also das weil ist man sich so da nicht automatisch dagegen stellt, weil man es nicht erwarten würde quasi. Ne?
Genau.
Das war wie mit dem New Deal von Roosevelt damals. Der genau.
Genauso wie der Papst in der katholischen Kirche viel, viel mehr verändern kann, als irgendwie eine Basisbewegung in der katholischen Kirche, Kirche von unten oder irgendwie sowas. Genauso ist das. Konnte damals zum Beispiel Gerhard Schröder Sozialabbau viel mehr durchsetzen, als es die CDU gekonnt hätte. Weil einfach diese Anbindung an die Leute, die eigentlich dagegen wären, viel, viel näher ist. Und genauso wäre das bei Scholz. Als sozialdemokratischer Kanzler kannst du vom Finanzkapitalismus viel mehr protegieren, als das als CDU möglich ist, weil du da innerhalb der verhärteten Fronten agieren musst.
Es ist alles so zynisch, Mike.
Ja, total. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zum Zyniker verkommt. Ne? Also es ist, gibt ja auch, habe ich irgendwo mal gelesen, so als Aphorismus, also wenn du dich mit der politischen Landschaft in Ländern befasst oder so, wirst du entweder zum verbitterten Zyniker oder zum totalen Aussteiger, der davon gar nichts mehr wissen will. Ne, aber als produktives Element will dich da keiner haben. Mhm. Also wer mit 50 Jahren da noch von außen basisdemokratisch politisch gestalten will, Hut ab. Ne, wenn er bis dahin noch nicht davon frustriert ist, wie es eigentlich läuft, Hut ab. Also ich bin bis jetzt so jemand Beklopptes, aber dafür ernte ich auch jetzt schon mit Anfang 40 von vielen Leuten Kopfschütteln. Mhm. Also die da sagen, ey Mike, ganz im Ernst. Du hast doch Geld, warum willst du nicht CDU? Das könnte doch alles egal sein. Nee, im Ernst.
Also, ist das echt so? Wirklich?
Ja, klar, da haben wir Leute schon auf den Kopf zugesagt.
Na, ich bin auch langsam am Ende meines Lateins. Vor allen Dingen, wenn man sich betrachtet, dass Laschet halt 1:1 dieselben Skandale wie Baerbock zusätzlich zu den Skandalen, die er sonst noch alle hat, ja auch gemacht hat. Also Steuerhinterziehung, ein Buch nicht als quasi geistiges Fremdwerk angegeben, also quasi so, was Zitate und so weiter angeht, was war noch? Lebenslauf frisiert. Also diese drei Punkte, die ja die Baerbock jetzt ja um die Ohren gepfeffert bekommen hat, die hat er sich ja auch alle geleistet. Ja, zusätzlich zu, ich verliere einfach mal die Arbeiten meiner Studenten und tue dann so, als ob ich die nicht verloren hätte und dann benote ich die und dann sage ich öffentlich, dass ich natürlich das alles
aktenkundig
habe.
Das ist für mich das Allerschlimmste, ne? Auch wenn da der ökonomische Schaden oder so völlig überschaubar ist oder eigentlich nicht vorhanden ist. Aber das ist, das revealed so den Charakter.
Ja, es ist ihm halt einfach
scheißegal. Die
Denkweise,
das ist eigentlich eine Kleinigkeit,
ja,
ne?
Ja.
Aber das finde ich am allerentlarvendsten.
Das ist so eklig. Ja. Er hätte einfach sagen können, ich habe Scheiße gebaut, jetzt müssen wir gucken, dass wir das auslöffeln. Es hätte niemanden interessiert und es hätte vermutlich auch nichts verändert. So.
Nö.
Aber die Hybris zu sagen, die Studenten, die diese Abschlüsse, es ist mir alles scheißegal, weil ist ja mein Revier, mein Hoheitsgebiet. Ich entscheide jetzt einfach so frei nach meinem
Wissenschaftsfreiheit.
Also ich
will jetzt nicht sagen, dass es die Noten aber nicht nach dem Horoskop vergeben, ne? Das ist schon klar. Aber
ja, und dann noch ein paar Tierkreiszeichen mit einfügen. Das war ja das Problem.
Ja. Klausuren korrigiert, die es gar nicht gab.
Genau.
Ne? Nee, das ist schon. Also, ich kann nicht behaupten, dass mich bei einer Arbeit am Lehrstuhl oder so der Gedanke nicht auch ab und zu mal gestriffen hat, dass
da
man eigentlich
auch
ein Freibad sein könnte.
Du, da gibt es auch sicherlich genug, die das genauso machen. Ich habe mal eine Arbeit abgegeben, wo wir immer mal wieder das Wort Bier random eingefügt haben, um herauszufinden, ob sie es überhaupt lesen oder nicht. Also ist natürlich nicht rausgekommen. Es gibt natürlich Dozenten, die das wirklich alles ganz, ganz haargenau bearbeiten, aber es gibt eben auch Leute wie Laschet, die das nur haben, um halt ihre Position zu haben und wissen, dass sie mit wenig Arbeit auch genauso gut durchkommen wie ihre Kollegen, die da echt Zeit investieren.
Absolut, also und es gibt, das weiß ich positiv, es gibt Korrektoren, auch Professoren oder, also das hat jetzt nichts mit den Lehrstühlen zu tun, an denen ich mal gearbeitet habe, aber die wissen, alles klar, der Student hat jetzt hier gerade eine Klausur geschrieben, bei Jura ist das ja Wahnsinn, ne? Von 25 Seiten oder irgendwas oder von 30 Seiten. Der Typ ist sowieso scheiße, der hüpft an die Decke, wenn er hier eine 3- hat. Gebe ich dem eine 3-, scheiß drauf, da fragt eh keiner nach. Ne? Und dann brauche ich mir die Klausur dann nicht durchlesen. Ist so. So funktionieren die Leute, aber die sind halt eben nicht Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Ganz klar. Also gab es mal eine coole Facebook-Gruppe, ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich korrigieren muss. Also ist schon schwierig.
Mhm.
Naja. Aber ja, Laschet, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kann's nicht glauben, dass Gott das zulässt, dass so einer im Kanzleramt landet. Das ist meine letzte Hoffnung und da weißt du, wie verzweifelt ich bin.
Ja, eine Intervention von Gott als letztes Ultima Ratio, um Laschet.
Vielleicht macht er ihn ja zum Märtyrer, man weiß es nicht.
Tja, naja, also.
Aber war hast du auch wirklich negatives Feedback bekommen auf das Video? Oder?
Also es gibt tatsächlich auch Kommentare. So, und dann natürlich auch dieses schnippische, naja, dann machst du aber hoffentlich auch ein Video zu Baerbock und zu Scholz. Wo ich mir denke, so intensiv das Leben von Baerbock auseinandernehmen, wie das sowieso jetzt alle schon gemacht haben, um es dann öffentlich in der Welt oder der Bild oder so zu schreiben, kann ich gar nicht. So, dementsprechend, also das ganze Laschet-Video ist ja eine Reaktion darauf, dass ich jeden Scheißtag mit irgendwelchen Nachrichten von Baerbock zugespammt werde in meinem Feed so, ne? Also ich lese ja wirklich intensiv so die Nachrichten und ich mir einfach dachte, nee, ich habe jetzt einfach mal Bock drauf, mal zusammenzusammeln, was eigentlich bei Laschet alles so unterm Teppich liegt. Und Scholz, da gibt es sicherlich noch viel mehr zu finden, aber ich glaube, das ist nicht relevant genug, um ehrlich zu sein.
Nee, ach, das ist ja, was willst du da mit einer, also, ne, wie gesagt, ich darf da nichts Falsches sagen, es ist ja im Prinzip meine Partei. Wenn Willy Brandt noch leben würde und Kurt Schumacher und wie sie alle heißen. Aber was willst du da über eine Partei bitchen, die froh ist, wenn sie zweistellige Prozentzahl bekommt?
Ich begreife halt auch nicht, wie du immer noch in der Partei sein kannst. Also
wie gesagt, also ich bin in der Partei, damit ich in Thüringen für die Koalitionsverträge mit der Linken stimmen kann. Als Maulwurf
der,
sozusagen.
Der Schläfer im System.
Also war bis jetzt einer der Hauptgründe, warum und weil ich wirklich hier, also das ist ja, also man, man darf das ja auch nicht irgendwie vermixen hier, sag ich mal, auf Kreisverbands- oder auf Stadtverbandebene oder so. Da sind mega coole, engagierte Leute unterwegs in der Partei, ne? Wenn du denen dann das Parteibuch hinlegst oder so, stößt du dir auch vor den Kopf und die gucken dich dann enttäuscht an. Oder irgendwie, ich bin ja alles andere als ein aktives Mitglied da gerade, ne, um Gottes Willen. Die Lust habe ich da gerade nicht, also die nimmt mir da die Bundespartei, aber es ist einfach, also das tut einem dann ja auch leid, ne. Es ist ja nicht so, dass in der SPD niemand leidet unter den Verhältnissen, die ehrlichen und wirklich im Grunde ihres Herzens authentischen Sozialdemokraten, die leiden am allermeisten unter dem, was da gerade los ist, ne, in der Bundespartei. Also absolut. Und selbst wenn es da ein Führungsduo an die Spitze geschafft hat, der Parteichefs, die ja eigentlich eher so ein bisschen in die Richtung ist, also nicht in die Richtung, in die Scholz ist, sondern eher so back to the roots. Ganz ehrlich, also wenn das Beste ist, was die Partei Linke in der SPD zu bieten hat, dann gute Nacht. Ne?
Tja, Mike, vielleicht solltest du jetzt, da ja sowieso keine Konzerte mehr stattfinden, einfach nochmal über eine Politikkarriere nachdenken.
Das ist also ohne mich jetzt zu hochstellen zu wollen, aber das ist halt das ganz große Problem, dass die Leute, die irgendwie cool sind und was bewerkstelligen können, eben Besseres zu tun haben.
Na, siehst du, deswegen sage ich, mach doch mal Politik.
Nee. Nö, deshalb, das ist auch ein großer Grund, warum so viele Rohrkrepierer und Amthors und was weiß ich und Laschets oder so da in der Politik landen. Weil die also Leute, Amthor ist kein Rohrkrepierer, das Erfolg haben.
Also für Amthor würde ich ganz andere Worte benutzen, die aber in einem juristischen Rahmen sehr gefährlich wären für mich und deswegen sage ich es lieber nicht, aber... Es ist einfach alles nur noch gruselig. Es ist alles nur noch gruselig. Und das
gruselig, ja. Also gruselig finde ich den auch absolut. Also ich fand diesen, war das ein Posteljahr-Artikel, wo stand, dass die beiden Neonazis sich von dem Foto distanzieren, weil sie nicht wussten, was das wer das war, mit dem sie sich da fotografiert haben. Das fand ich ganz
toll. Also ich glaube, die beiden Neonazis sind da von ihrer Gesinnung und von ihrer Menschenfreundlichkeit, glaube ich, die besseren Menschen als er.
Naja, nee, ist schon klar. Naja, also schon kein positiver Podcast dieses Mal so richtig.
Und auch ein, ne? sehr politischer.
Sehr politischen Haufen böse Todesnachrichten. Ja, schwierig, aber manche Wochen sind eben so.
Ne? Na, haben wir was Positives? Also ich meine, ansonsten bin ich eigentlich recht positiv eingestellt, weil eben auch dieses Feedback auf dieses Laschet-Video super war, weil sagen wir es mal so, ne? Die letzten 2 Jahre meiner Arbeit waren geprägt durch Stagnation, die eben auch durch die Corona-Krise bedingt waren. Und auch so ein bisschen durch Inspirationslosigkeit, weil man halt irgendwo, naja, in 800-900 Videos alles schon mal gemacht und gesagt hat. Und irgendwann interessiert man sich halt mal für andere Themen. Und jetzt habe ich einfach aufgrund der Hoffnungslosigkeit der Situation in der Musikbranche mir halt gedacht, ich nehme mir jetzt mal andere Themen und plötzlich explodiert alles. Also es geht einfach gerade so bergauf. Also einfach steil. Ich habe alleine gestern irgendwie über 1000 Abonnenten gemacht. Neu, also in diesem Monat schon alleine 6000. Das ist der Wahnsinn. Also ich fühle mich gerade sehr gut, weil es wirkt, als ob gerade ein Knoten geplatzt ist und ich endlich den Bereich gefunden habe, in dem ich arbeiten möchte.
Naja, du bringst den Leuten nicht mehr, wie soll man sagen, populärere Mainstream-Themen nicht innerhalb der Musik, sondern du hast eher so Musikanleihen innerhalb dieser Themen. Ne? Es ist so ein bisschen geswitcht. Du bist ja immer noch Musik beeinflusst oder und so weiter. Aber wie gesagt, die Politik muss man nicht dem Musiker beibringen, sondern dem politisch Interessierten vielleicht eher ein bisschen mal Musik erwähnen. Ne? Ja, und dann funktioniert das viel besser.
Ja, vielleicht ist das der Twist. Vielleicht ist das der Twist. Und du hast halt genug Leute, die natürlich Musikfans sind, sich aber nicht intensiv damit auseinandersetzen wollen, weil sie es halt einfach nur hören. Ne? Also ich glaube, die Dunkelziffer einfach viel größer. Und ich merke das ja. Ich bring ein normales Metal-Video raus und da ist die Menge der Zugriffe verhalten. Und wenn ich dann tatsächlich sowas wie Laschet mache, dann geht's halt steil bergauf, weil die Leute ja da sind. Die müssen halt nur mit irgendeinem Thema halt getroffen werden. Und wenn die sich halt momentan auch wegen Corona, ich gehe da wirklich stark davon aus, dass da der Fokus einfach woanders ist, wenn die sich eben gerade nicht mit Musik auseinandersetzen wollen, dann ist das ja irgendwie auch völlig legitim. Und ich bin einfach froh, dass es sich lohnt, dass man mal eine Woche am Stück recherchiert und produziert und schneidet und die Leute das dann auch entsprechend gutieren. Das mal, um jetzt was Positives zu sagen.
Na, ist doch geil. Also finde ich schon gut. Also wie gesagt, also dieses Standbein in der Musik, da solltest du trotzdem nicht vom Boden heben, ne? Denke ich, das war schade drum.
Nee, ich meine, das ist ja auch mein Leben ein Stück weit. Also das würde gar keinen Sinn, also für mich, ich genieße das gerade, dass ich viel drumherum mache. Aber ich glaube, ich würde mich auf Dauer auch nicht wohlfühlen, wenn ich gar nichts mehr damit zu tun hätte. Weil dann würde ich mich abgenabelt fühlen, so von meiner Community, von meinen, also jetzt nicht Community im Sinne der Zuschauer, sondern im Sinne von meinem Freundeskreis, meinen Kollegen, sage ich jetzt mal und so. Das ist schon irgendwo ein bisschen die Family und die Mentalität. Und das würde ich
nicht. Nö, ist ja richtig. Nee, also wenn ich so drüber nachdenke, sind schon auch einige coole. Also zum Beispiel unser lang erwarteter HSB-Senf ist jetzt auch da und ausgeliefert worden. Auch super, wie soll man sagen, feurige Reaktion, wie es nicht anders zu erwarten war. Ich schicke dir auch gern mal ein Glas rum, wenn du mal probieren willst. Am liebsten gleich.
Aber ihr habt nicht mit Bautzner zusammengearbeitet. Das heißt, es kann nicht gut sein.
Oh, es du, gibt, Altenburger es gibt ist noch. Erstens Richtung Bautzen.
Das stimmt. Nee, aber gerne. Also ich bin gespannt. Ist das ganz normal Senf oder ist da irgendwie geschmacklich was mit drin?
Pepper, es ist halt höllescharfer Senf. Also es ist wirklich der härteste Senf Deutschlands.
Echt?
Ja? Promotet. Und also ich glaube, serienmäßig das Krasseste, was so landläufig zu haben ist, ist glaube ich Löwensenf extra scharf oder so. Und da ist es schon nochmal ein Löffel drüber, glaube ich.
Ja.
Also, und kann ich dir gerne mal schicken, schickst mir mal bitte ein Video, ein Reaction-Video. Aber es ist, das Geile dabei ist, da haben wir auch wirklich Acht drauf gegeben, es schmeckt immer noch wie Senf, ne? Also es ist ein cooler Senf, du hast so diesen Senfgeschmack und dann ist halt wirklich, als ob da eine Bombe in deinem Mund explodiert, so nach 30,
nicht nach 30 Sekunden,
Alter. Nee, nach ein paar Sekunden. 30 Sekunden ist es dann schon weiter unten, wo es explodiert. Aber cool, also wirklich mega geil geworden. Da freue ich mich richtig, dass da diese, also am Anfang war nur so dieser dumme Spruch, na ey, die machen jetzt ja alle Whisky, Bier, Kaffee, so die tausendste Scheiße da auch zu machen, weil was können wir irgendwie machen? Und da kam aus irgendeiner Ecke, ich weiß gar nicht, wer es gelallt hat, na, gebt doch eh zu allem euren Senf dazu.
Ich wollte gerade sagen, also dahingehend ist das schon irgendwie ganz lustig. Ja,
ja, und da haben wir es dann mit einer Grillschürze zusammen. Wirklich gut. Also sind wir, ich glaube, ist im Perikon sogar ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob da noch was im Shop zu haben ist. Also mal gucken, ob wir da nochmal eine Edition machen. War wirklich geil. War nicht ganz einfach, ein schwarzes Glas ranzukriegen.
Ach, es ist Glas direkt. Also es sind Glas.
Es sind Gläser, ja.
Ja, weil es sah irgendwie auf dem Video sah es ein bisschen aus wie Plastik. Da dachte ich schon,
Nee, es ist ein schwarzes Glas.
Ja, geil.
Also, geil. Ne, ist auch vegan, handgestreichelt, glutenfrei. Ne?
Handgeblasenes also, Senfglas.
Also da so un-PC-Kommentare kann man uns da nicht vorwerfen. Also ist schon cool. Und eine andere coole Sache mit dem, kennst du ja auch den Tim von der Chemnitzer Freien Presse. Mit dem, der hatte vermittelt, habe ich so ein kleines wissenschaftliches Gespräch in einer Podcast-Form über die DDR gemacht mit einem Geschichtsprofessor. Das war, also ist ja nichts für die große Masse, ne? Das geht wirklich sehr, sehr ins wissenschaftliche Detail und so eher so Nerd-Stuff.
Cool.
Aber das hat auch riesengroßen Spaß gemacht mit Professor Dietrich in Berlin war ich da. Das hat mir wirklich auch viel gebracht, habe da viel erfahren, konnte auch viel loswerden und hoffentlich tut das DDR-Bild mal so ein bisschen im positiven wie im negativen Sinne ins richtige Licht rücken, ja. Bin ich mal gespannt, aber das soll natürlich hier unseren Betrachtungsweisen, die aus unserer Erfahrung das DDR-Bild formen sollen, wirkt das nicht entgegen.
Deine Erfahrung, meine Erfahrung ja nicht.
Ja,
der Opa erzählt ja immer nur vom Kriege und ich höre zu.
Du bist ja, wenn du jetzt zum Beispiel, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir da besprechen, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der sagt ja, dass du auch diktatursozialisiert bist.
Aha. Ja? Weil also man schon sozusagen allein durch deine Biografie. Die Indoktrination der Eltern dann sozusagen auch eine Rolle spielt.
Na, so, sozusagen, das wirkt auch auf dich nach. Ne? Und wie dumm oder ungebräuchlich dieses Wort Diktatursozialisiert ist zum Beispiel, das kann man da mal auseinandernehmen. Ne? Was bedeutet da sozialisiert überhaupt? Was bedeutet Diktatur überhaupt? War die DDR eine Diktatur? Das einfach mal aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel.
Ja, war das eine Kolonialisierung des Ostens durch den Westen? Das sind ja alles Fragen, die müssen ja auch mal aufgearbeitet werden. Ne?
Ja, also Aufarbeitung ist natürlich, also da hat mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber hat gesagt, also Aufarbeitung ist eigentlich ein Begriff aus der Kirschner-Industrie, ne? Also ein Mantel wird aufgearbeitet, wird wieder tragbar gemacht. Ich weiß nicht, ob das der Anspruch der DDR-Forschung ist. Aber ja, das war ein interessantes Projekt. Also insofern ist da schon einiges passiert.
Dieser ist ja ein Begriff aus der Kirschner. Was? Also manchmal sind die so. Kann ich mal Hansi fragen, was der dazu sagt, so, ne?
Hansi Kirsch. Meinst du der Name?
Ja, stimmt.
Wird ja auch so geschrieben. Ja. Wer weiß. Aber das ist ja ganz oft so, ne, wenn irgendwelche Begriffe aus dem Mittelalter kommen, wahrscheinlich hat das Kirsch in Hansi Kirsch mit Kirschnern gar nichts zu tun, sondern hat eine völlig andere Bedeutung.
Also das würde mich jetzt ein bisschen wundern, muss ich sagen, das ist zu nah dran.
Na gut, hieß er mit Nachnamen Köhler, würde auch keiner zweifeln, dass es mal mit Köhlern zu tun hatte, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
So, und was haben die Weichertz gemacht?
Weichert, keine Ahnung.
Nee, noch nie irgendwie mal nachgeforscht?
Nee.
Dann, warte mal, lass uns das doch mal live jetzt hier rausfinden. Das interessiert mich jetzt nämlich. Mal sehen, ob man's einfach so rausfinden kann.
Durch Googlen, was Weichert heißt. Also hoffentlich waren das nicht irgendwelche Dorftrottel oder Pferdediebe. Oder
Pferdediebe, genau. Also die meisten, die Weichert mit Nachnamen heißen übrigens Werner. Danach kommt Horst, danach kommt Dieter und dann kommt Peter.
Werner Weichert.
Ja, und erstaunlicherweise leben die meisten in den Staaten. Krass. Mhm. Es gibt 679 Weicherts in Deutschland.
Also ich weiß nur, es gibt in Weichert eine riesengroße Immobilienfirma, die heißen Weichert Realtors oder so. Aha. Und da werde ich ständig drauf angequatscht, wenn ich in den USA bin, ob ich was mit denen zu tun habe, weil die denken, ich bin Milliardär oder so.
Bist du nicht?
Nee.
Tja, es ist der 2140. Häufigste Name in Deutschland.
Super.
Das Durchschnittsgehalt von Menschen, die Weichert heißen, in den Staaten ist 50.000 US-Dollar pro Jahr. Naja, ist jetzt nicht so.
Nicht so der Wahnsinn.
Nee.
Wahrscheinlich ohne die Immobilien Weichert sind es wahrscheinlich 20.000 Durchschnitt.
Es ist der 77.612. häufigste Nachname der Welt.
Aha.
Insgesamt tragen 6.302 Menschen auf der Welt diesen Namen.
Also ich habe nur mal von ein oder... Also
Ich habe was.
Okay.
Aus dem deutschen Namenslexikon. Also der Name kommt vor allen Dingen aus Schlesien, der Lausitz, Sachsen oder Bayern halt so. Das ist so der ungefähre Lokalisationsursprung. Ursprünglich Wiegherr, also W-I-G-H-E-R, das ist sozusagen das erste, was man da irgendwie urkundlich finden konnte, ist 1119 in Sachsen. Nee, es ist jetzt anders geschrieben,
da
aber Wiecher von Haselstein irgendwie. Mhm. So, aber die Bedeutung steht hier immer noch nicht drin. Wiegherr, das könnte man jetzt sicherlich herleiten.
Also ich habe früher aus meiner sportlichen Karriere noch etliche Urkunden zu Hause, wo Weichhart drauf
steht. Ja, das steht ja auch. Also Varianten des Namens sind auch Weich oder Weiche. Weiche, Mike, Weiche.
Aber dass jemand denkt, ich heiße Weichhart, das ist schon bemerkenswert. Nee, ich habe zwei oder drei Mal kam das schon vor, Nachrichten bekommen von Leuten, die Mike Weichert heißen. Und die haben das nur so ein bisschen bedauernd bemerkt, dass wenn sie sich mal googeln, dass immer nur meine Fresse sehen irgendwie. Ist das natürlich auch blöd.
Also, ich hab was. Ha! Krass, nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht, das passt sehr gut zu dir.
Ach du großer
Gott. Ohne Scheiß, wirklich. Im althochdeutschen Namen Wieghard, wir waren bei Wieghard, und Wieg heißt Kampf oder Krieg und Hart natürlich hart oder streng. Also du heißt eigentlich Mike harter Kampf.
Wie hart im Sinne von besoffen, oder?
Nee, hart oder streng. Also,
aha.
So. Hm. Wieg ist Kampf oder Krieg. Leben. Oder? Ich wollte gerade sagen, das ist ja... Das ist
bräuchte
ja,
ich nur noch einen coolen Vornamen.
Künstlername. Aber krass, das passt ja wirklich. Das passt ja wirklich. Nicht schlecht.
Das ist ja lustig. Ja, da kann ich mit leben. Siehst du, nee, so weit habe ich mich da noch nie durchgegoogelt.
Falls keine du dich Ahnung damit mal auseinandersetzen willst, onomastik.com.
Onomastik?
Das ist die Lehre der Wortbedeutung. Onomastik.
Okay.
Hatte ich auch mal ein Seminar zu. Das ist eigentlich so eine der geilsten Bereiche.
Onomastik, das klingt irgendwie wie ein Darmproblem.
Aber es ist tatsächlich so eine der spannendsten Disziplinen überhaupt in der Sprachwissenschaft. So gerade beispielsweise auch, ich habe mal ein Seminar gehalten über die Herkünfte von Ortsnamen. Ist auch total spannend.
Also ist das eigentlich das, was die Leute immer mit etymologisch meinen?
Weil das jetzt, ist ja nur wortgeschichtlich. Wo jetzt der Unterschied zwischen etymologisch und das ist eine gute Frage, was da der Unterschied ist. Das werde ich mal als Hausaufgabe zum nächsten Mal rausfinden.
Genau, da werden die Leute drauf brennen. Das ist gleich am Anfang des nächsten Podcasts.
Erinnert mich dran.
Ja, ja. Gut, na dann das nächste Mal mit gemachten Hausaufgaben.
Ja, schön, jetzt habe ich die Stimme natürlich zerstört. Herr Harter Krieg.
Krieghart.
Na sehr dann, gut. Bis zum nächsten Find Mal, ihr gut. Lieben. Und lasst euch nicht unterkriegen.
Hau rein, mein Guter. Tschüss. Finanzkapital.